Nobody would believe it happened.
Six weekends of major artists.
The Panthers were the security and kids were sitting up on the trees.
I was nervous. I didn't expect a crowd like that. Something very important was happening. It wasn't just about the music.
1969 was a change of era in the black community.
The styles were changing.
Music was changing.
And revolution was coming together.
We are a new people. We are a beautiful people.
Jahr 1969. Eine Veranstaltung gab es in diesem Jahr auch, die mindestens genauso viel Würdigung verdient, wenn nicht sogar noch mehr in musikalischer und historischer Hinsicht, nämlich der Harlem Cultural Summer.
Und dieser ganze Regenbogen, dieses ganze Panoptikum von schwarzer Kultur, das war eben oder ist wahrgenommen worden als Ausdruck von einem erstarkten schwarzen Selbstbewusstsein, eben auch von Black Power. Und das war, glaube ich, das Thema und die Hinterlassenschaft auch von diesem Festival, die dann eben leider in der Folge und unter den Tisch gefallen sind.
Are you ready, Black people? Are you really ready? Are you ready to listen to all the beautiful black voices, the beautiful black feeling, the beautiful black waves moving in beautiful air? Are you ready, black people? Are you ready?
Willkommen bei Manhattan Transfer mit Sebastian Moll
und Christian Arndt.
Sebastian, in unserer dritten Folge wollen wir unsere Hörer mal mit auf eine Zeitreise nehmen ins Jahr 1969. Ein symbolträchtiges Jahr, das viele Höhenflüge zu bieten hatte, wie zum Beispiel die erste Mondlandung, die Heirat von John Lennon und Yoko Ono, die zwar nicht in den USA stattfand, aber doch dort sehr auch wahrgenommen und gefeiert wurde, aber auch tragische Ereignisse wie die Morde der traurig legendär gewordenen Manson Family an Sharon Tate, der Ehefrau von Roman Polanski und vier ihrer Freunde. 1969 war auch das Jahr der Amtseinführung von Richard Nixon und es war natürlich das Jahr von Woodstock. Woodstock, Music and Art Fair genannt, Aquarian Exposition, sollte das Wassermann-Zeitalter einläuten und Wasser kam, jede Menge und zwar vom Himmel und so dass das Ganze zu einer veritablen Schlammschlacht wurde, die allerdings weitgehend friedlich war, wie wir erinnern, und die ja auch popkulturell verewigt wurde. Traurigerweise fand auch noch ein Festival statt, was zu vier Todesfällen führte, nämlich Altamont in Kalifornien zum Ende des Jahres. Und das Ende des Jahres 1969 war für viele ja auch irgendwo das Ende der Hippie-Ära, das Ende der Unschuld. Aber eine Veranstaltung gab es in diesem Jahr auch, die mindestens genauso viel Würdigung verdient, wenn nicht sogar noch mehr in musikalischer und historischer Hinsicht, nämlich der Harlem Cultural Summer. Warum haben wir davon all die Jahre nichts gehört und warum muss sich das ganz schnell ändern, Sebastian?
Ja, das ist eine gute Frage und das ist die Frage, die sich der schwarze R&B-Künstler Questlove auch gestellt hat, weil für die Black Community, für die schwarze Community in den 60er Jahren war dieses Harlem Cultural Festival, was eine Serie von 6 Wochenenden an Konzerten in einem zentralen Park in Harlem dargestellt hat, mindestens genauso, wenn nicht noch viel bedeutsamer wie Woodstock für die weiße und die Mainstream-Gegenkultur. Und es hat damals sich auch ein Filmemacher, Hal Tutchin, dieses Festivals angenommen und hat also das sehr aufwendig gefilmt. Nur ist es nie zu einer Veröffentlichung dieser Dokumentation gekommen, bis jetzt vor kurzem, als eben Questlove diese Filme ausgegraben und zu einem neuen Dokumentarfilm verarbeitet hat, der jetzt sozusagen dieses Festival in Erinnerung ruft unter dem Titel Summer of Soul oder Soul Summer und dem Untertitel When the Revolution Could Not Be Televised. Und das verweist auch schon auf die Bedeutung dieses Festivals für die schwarze Community.
Denn da zitiert er ja den Titel dieses legendären Proto-Rap-Songs von Gil Scott Heron. Und der wiederum, The Revolution Will Not Be Televised, bezog sich oder war eine Antwort auf das Stück When the Revolution Comes von den Last Poets. Also das war ganz nebenbei die Geburtsstunde des Rap. Pi mal Daumen, sagen wir mal, in dieser Zeit. Und es war vor allen Dingen auch der Beginn eines neuen Selbstbewusstseins schwarzer Popkultur. Das merkt man ja auch in dem Film ganz eindrücklich, Sebastian.
Ja, also das ist eine der ersten Szenen dieses Films. Die allererste Szene, das fängt mit einem fulminanten Schlagzeug-Solo von Stevie Wonder an. Ich hatte vorher nie gewusst, dass er so virtuos Schlagzeug auch gespielt hat. War damals erst 19 Jahre alt. Und dann geht's eben weiter mit Nina Simone, die auf die Bühne geht vor diese 50.000 vorwiegend schwarzen Menschen in dem zentralen Park von Harlem und fragt: Are you ready, black people? Are you ready, black people? Und dann fragt sie, are you ready to hear black music? Are you ready to celebrate black beauty? Und wird dann immer radikaler und sagt, are you ready to burn buildings? Are you ready to kill pigs? Und Pigs war damals sozusagen ein Akronym für Polizist. Und damit hat sie schon auch ganz stark einen Ton für dieses Festival auch angeschlagen.
Aber das Festival war ja, soweit mir bekannt, zumindest nicht extrovertiert gewalttätig, anders als Altamont, anders als andere Gelegenheiten, die wirklich eskaliert sind. Es war ja, also natürlich ist es ein bisschen ein Problem, sage ich mal, die Polizei als Pigs zu bezeichnen, auch wenn das vielleicht aus der Warte durchaus nachvollziehbar war. Es gab Police Brutality damals schon, die Stimmung war sehr aufgeheizt, aber ja, es hatte Riots gegeben, aber an sich war das Festival doch friedlich gewesen, oder nicht?
Das Festival war vollkommen friedlich gewesen und dieser Aufruf von Nina Simone, der reflektiert also eher, wie du schon gesagt hast, diese aufgeheizte politische Atmosphäre in Harlem, in der Black Community und unter schwarzen Künstlern. Das Festival selbst ist unter anderem auch deshalb genehmigt worden, um Ausschreitungen zu verhindern, die im Jahr vorher und zwei Jahre vorher in den Straßen von Harlem gerade nach der Ermordung von Martin Luther King stattgefunden hatten und sozusagen dieses Zelebrieren von schwarzer Kultur und schwarzer Musik in einem friedlichen Rahmen sollte eben gerade auch Ausschreitungen verhindern. Nichtsdestotrotz war die Stimmung unter Schwarzen, unter Afroamerikanern und auch afroamerikanischen Künstlern nach der Ermordung von Martin Luther King und anderen Ereignissen, wie zum Beispiel der Ermordung von Fred Hampton, dem Black Panthers Anführer, durch das FBI stark radikalisiert.
Aber ein Botschafter des Friedens war der damalige Bürgermeister von New York, der als Besucher zum Festival kam. Kannst du dazu was sagen? Das ist ja super interessant eigentlich.
Ja, das war eine ganz kuriose Geschichte. Also der Bürgermeister John Lindsay, der Republikaner war, man muss sich das sagen auf der Zunge zergehen lassen, weil es progressive Republikaner ja heute in Amerika eigentlich nicht mehr gibt.
Doch, ungefähr fünf.
Ungefähr fünf, ja. Ja, und John Lindsay war jemand, der sozusagen sehr starke Sympathien hatte mit den Nöten und den Problemen der schwarzen Community. John Lindsay ist auch persönlich nach der Ermordung von Martin Luther King nach Harlem gekommen und hat Sympathien Mitgefühl ausgesprochen, ähnlich wie Robert Kennedy das damals in Indianapolis getan hat. Und John Lindsay ist zu diesem Festival gekommen, obwohl sozusagen die New Yorker Polizei sich geweigert hat, die Security für dieses Festival bereitzustellen. Und da gibt es also diese wirklich kuriose Szene, wo John Lindsay dann umringt von Black Panthers, die Security für dieses Festival übernommen haben, dann da auf die Bühne geleitet wird. Und das ist also eine
Wahnsinn. Also ein historischer Moment in mehrfacher Hinsicht. Aber was ist da eigentlich passiert, wenn wir nochmal rekapitulieren jetzt, die 60er Jahre, die Civil Rights Bewegung von Martin Luther King angetrieben, die ja eher friedlich war, sich dann so ein bisschen aufgespalten hat. Dann kam das Black Power und schließlich die Black Panthers ins Spiel. In diesem Zusammenhang möchte ich noch anmerken, dass die ja bekannteste afrikanische Sängerin des 20. Jahrhunderts, du wirst schon vermuten, zu Recht, wen ich meine, Miriam Makeba, Miss Pata Pata, hatte ein Jahr zuvor Stokely Carmichael geheiratet. Und Stokely Carmichael war ja einer der Anführer der Black Panthers Und das hieß aber nicht, dass die Panthers plötzlich zu Salonlöwen mutierten, oder?
Nee, Stokely Carmichael ist ein interessanter Fall, weil der kam ja aus New York, der ist in der Bronx geboren und aufgewachsen und ist also, als er von demselben FBI-Infiltrationsprogramm aufs Korn genommen wurde, durch das auch Fred Hampton ermordet worden ist, ist dann nach Afrika emigriert und ist da auch geblieben und hat sich dann gemeinsam mit Miriam Makeba zu einem panafrikanischen Anführer gewandelt. Also insgesamt muss man natürlich den Kontext so sehen, dass die schwarze Bürgerrechtsbewegung im Verlauf der 60er Jahre stark gespalten war. Es gab also diese Martin Luther King-Fraktion, die sich sozusagen für Gewaltfreiheit und für zivilen Ungehorsam ausgesprochen hat und auch für Integration. Und dann gab es also immer stärker ab Mitte der 60er Jahre eben den Malcolm X-Flügel, der sich sozusagen gegen Integration ausgesprochen hat und der sich auch für das Recht ausgesprochen hat, sich zumindest bewaffnet zu wehren. Und dann sind die Black Panthers damals, die kamen aus Oakland in Kalifornien und haben sich dann also relativ schnell über das ganze Land ausgebreitet und sozusagen nach der Ermordung von Martin Luther King nach 1968 ist es dann doch sehr stark in die Radikalisierung gekippt und New York war also in der Hinsicht wirklich auch eine Hochburg der Black Panther Bewegung und der radikaleren Bewegung. Es sind in New York in dem Jahr dieses Festivals sind 21 Black Panthers angeklagt worden, sozusagen Bombenattentate geplant zu haben. Und da hat also die gesamte New Yorker liberale Elite hat sich mit denen solidarisiert. Die haben Partys gemacht, um sozusagen Geld für deren Verteidigung zu sammeln. Ja, und das ist also sozusagen auch dieser Kontext, in dem dieses Festival stattgefunden hat.
Aber was hat denn da eigentlich stattgefunden? Die historische Situation haben wir jetzt so ein bisschen beleuchtet. Sollten wir vielleicht mal ein bisschen schauen, was da eigentlich passiert ist. Also 6 Sonntage im Sommer 69, Sonntagnachmittags wohlgemerkt, wo ja viele erstmal zur Kirche und dann zum Kaffee gehen. Also jetzt nicht gerade die Zeit für eine Revolution. Nichtsdestotrotz gab es da neben durchchoreografierten Bühnenshows, stylischen Outfits, extrem coolen Dekorationen, wenn man sich das anguckt, dazu kommen wir ja gleich noch zum Film selbst. Visuell sehr viel zu sehen, musikalisch natürlich sowieso. Es gab sogar eine Miss Harlem-Wahl und das Ganze in diesem politisch aufgeladenen Klima, das konnte nur brisant und großartig werden. Abby Lincoln hat gespielt, die ja Jazzsängerin und Civil Rights Aktivistin.
Love for sale. Appetizing young love for sale.
Max Roach, den ich sehr, sehr, sehr bewundere, Drummer von Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk. Und auch Mongo Santa Maria, Watermelon Man, kubanischen Ursprungs, der sich im Prinzip so ein bisschen mit den, ja, wie soll man sagen, mit den Schulterschluss der Latin- und der afroamerikanischen Kultur.
Dieses Stück Watermelon Man ist natürlich sehr interessant, weil es ist ja eine Herbie Hancock-Komposition ursprünglich. Das hat Herbie Hancock an seiner Kindheit in Chicago, wo der Watermelon Man in der schwarzen Neighborhood sozusagen so eine ganz zentrale Figur war. Und die Tatsache, dass eben Mongo Santa Maria das aufgenommen hat, das war insofern bedeutsam, als es auch sozusagen so ein Mix von den lateinamerikanischen Kulturen und den schwarzen Kulturen in Harlem signalisiert hat. Ein anderer oder fast noch wichtigerer Manifestation von diesem Mix und von dieser Solidarisierung ist der Boogaloo. Ich weiß nicht, ob dir was dir dazu einfällt. Und das ist ja eigentlich ein Musikgenre, was so eine ganz eigene, eben originäre Verbindung eben zwischen lateinamerikanischen und schwarzen Einflüssen ist und was gerade in den 60er Jahren ein gigantischer Hype war. Und Ray Barretta, der auch auf diesem Festival gespielt hat, war einer der Haupt sozusagen Protagonisten des Boogaloo.
War mal das eine, also Latin. Ein anderer, den ich auch ganz großartig finde, übrigens wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob der einzige, aber einer der wenigen weißen Musiker, die unter Afroamerikanern großen Respekt genossen war, Cal Tjader, der Vibraphonist, ein weißer, hageres Männlein, der unglaublich jazzige Kaskaden am Vibraphon gespielt hat. Ja, wie gesagt, als einer der wenigen Weißen beim sogenannten Black Woodstock auftreten durfte. Es gab aber auch Gospel, Mahalia Jackson und ein gewisser Reverend Jesse Jackson. Sagte der was?
Ja, späterer Präsidentschaftskandidat.
Richtig.
Aber damals eben auch ein Protagonist der Bürgerrechtsbewegung. Jesse Jackson hat neben Martin Luther King gestanden, als der in Memphis erschossen worden ist, ja, und Jesse Jackson ist da auch auf die Bühne getreten und hat auch eine sehr wütende Ansprache gehalten. Aber was du jetzt ansprichst, ist dieser Mix von schwarzen Musiksorten und das war, glaube ich, ein bisschen auch parallel zu dem, was in Woodstock passiert ist, dass da auch die Generationen von afroamerikanischen Künstlern zusammengekommen sind. Das hat also mit Mavis Staples und den Staples-Singern angefangen, mit Mahalia Jackson, also mit dem klassischen Gospel, der aus der Kirchenkultur kam, eben dann den ganz großen Bogen bis eben hin zu Sly and the Family Stone, die total progressiv sind und eine ganz neue Form von schwarzer Musik gemacht haben. Und dieser ganze Regenbogen, dieses ganze Panoptikum von schwarzer Kultur, das war eben oder ist wahrgenommen worden als Ausdruck von einem erstarkten schwarzen Selbstbewusstsein, eben auch von Black Power. Und das war, glaube ich, das Thema und die Hinterlassenschaft auch von diesem Festival, die dann eben leider in der Folge und unter den Tisch gefallen sind in dieser Kraft. Ja.
Ein Begriff, der noch gar nicht gefallen ist, der aber unbedingt natürlich auch in dieses Portfolio reingehört, ist natürlich Motown.
Ja.
David Ruffin, der gerade die Temptations verlassen hatte, sang My Girl und da sind natürlich Frauen dreier Generationen wahrscheinlich völlig ausgerastet. Das ist der Mann, über den Marvin Gaye sagte, ich höre in ihm eine Kraft, die meiner eigenen Stimme fehlte. Also das muss man sich mal vorstellen, der große Marvin Gaye fällt quasi auf die Knie vor David Ruffin, der mitten im Sommer in einem langen Mantel mit Pelzkragen aufgetreten ist. Ich frage mich, wie der das ausgehalten hat. Und an der Stelle und mit diesem Bild, finde ich, sollten wir jetzt mal wirklich in den Film einsteigen, den du ja gesehen hast, und so ein bisschen mal beschreiben, wie es zu diesem, ja, nach wie vielen Jahren, über 30 Jahren, nein, Quatsch, was rede ich denn da? Fast 50?
Gott. 50.
So alt sind wir, verdammter Mist. Wie es nach wirklich 50 Jahren zur Wiederentdeckung und dann zu dieser wirklich ja kongenialen Aufbereitung durch Questlove Johnson, übrigens den Drummer der Band The Roots, sollte man nicht vergessen, gekommen ist. Und dazu kannst du wahrscheinlich was sagen.
Ja, komme ich gleich dazu, aber ich wollte gerade nochmal zu Motown kommen, was du ja jetzt gerade angesprochen hast. Den Temptations und Gladys Knight and the Pips waren also eine andere Motown-Band, die da aufgetreten ist. Und Motown war ja insofern bedeutsam, als das ja das erste Mal schwarze Musik von Schwarzen produziert war. Ne? Und die Art und Weise, wie Motown auch an eine breitere Öffentlichkeit geraten ist, das war über das Apollo Theater, was also nur ein paar hundert Meter von diesem Park entfernt ist, in dem dieses Festival stattgefunden hat, wo eben die Temptations und wo Gladys Knight and the Pips ihren Durchbruch und ihre nationale Berühmtheit sozusagen auch erlangt haben. Ja, und das war zwar noch Entertainment, reine unterhaltende Musik, aber hat fürs schwarze Selbstbewusstsein eben gerade deshalb auch so eine große Rolle gespielt, weil es von Schwarzen produziert war und so ein authentischer Ausdruck gewesen
Allerdings
ist.
Allerdings nicht in New York. Motown verweist ja auf eine andere amerikanische Stadt.
Auf Detroit.
Natürlich, ja. Wo Berry Gordy das Label gegründet hat. Aber jetzt kommen wir doch bitte mal zum Film an sich. Das ist dein Take.
Also wie gesagt, Questlove hat jetzt, es ist an ihn rangetragen worden, den zu produzieren nach 50 Jahren, weil diese Filmrolle von dem Filmemacher Hal Tutchin, der da mit irrsinnigem Aufwand auch gefilmt hat, das sieht man in dem Film auch, wo in einem Keller rumgegammelt sind und zum 50. Jubiläum von dem Festival sollte das dann eben dann endlich an die Öffentlichkeit kommen und Questlove hat sich der Sache dann angenommen und hat da also einen irrsinnig tollen Zusammenschnitt gemacht von dem Film. Also der Film, der wirkt schon so, als wäre das ein einziger Nachmittag, ein einziger Tag gewesen und man vergisst, dass das über 6 Wochenenden stattgefunden hat, wo im Übrigen insgesamt über 300.000 Menschen in diesem eigentlich gar nicht so großen Park waren. Ja, und dann macht Questlove eben auch einen irre guten Job dabei, diesen sozialen, politischen und kulturellen Kontext auch aufzumachen, über den wir jetzt eben auch gesprochen haben. Und ich denke mir, ein Publikum findet er dafür auch ganz klar im Zusammenhang von Black Lives Matter, was ja jetzt ein ganz ähnlicher Augenblick bis zu einem gewissen Grad ist wie 1969. Ne?
Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Making des Films, das Making. Doing und das Making. Ich habe ein Interview gesehen mit Questlove, wo er beschreibt, dass er also über Monate sich diese ganzen Aufnahmen, die wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt schon digitalisiert waren, sich also dieses Rohmaterial rund um die Uhr unter der Dusche, auf der Fahrt von A nach B, im Urlaub, im Bett, nach dem Aufwachen, beim Kaffee trinken, regelrecht eingeatmet hat und dann auf eine sehr, du beschreibst es ja als einen Tag, auf eine sehr intuitive Art und Weise zusammengefügt hat. Aber er hat doch trotzdem auch ein gewisses Narrativ oder...
Ja, wie sollen wir das Narrativ beschreiben? Es sind sozusagen zwei Stränge. Das Wichtigste ist, daran zu erinnern an Black Pride und Black Power, dieses schwarze Selbstbewusstsein, was eben da auch ganz so in der Luft lag an diesen Tagen und da also zelebriert wurde auf so eine ganz euphorische Art und Weise. Und dann einerseits diese radikalisierten Tendenzen wie von Nina Simone und diesen Zorn und dann am Schluss auch wieder Hoffnung und Optimismus, und das passt vielleicht auch ein bisschen zu diesem Black Lives Matter Augenblick, der Ausklang, das Ende ist dann wiederum Nina Simone, die den Song singt to be black, gifted and young, also die sozusagen jungen schwarzen Menschen sagt, das ist euer Augenblick und ergreift ihn, ja.
Das hat natürlich viel mit dem Heute zu tun. Es hat auch, glaube ich, mit der heute, sagen wir mal, gängigen Musikpraxis zu tun. Wenn man sich mal kurz vergegenwärtigt, ob schwarz oder weiße Musik, dieses Element des Retro, Funk und Soul sind super angesagt wieder. Da kann man mal mit Bruno Mars anfangen als super populärer Künstler, aber auch Mark Ronson, der Amy Winehouse produziert hat. Und wenn du so willst, man kann den Bogen sogar rüberspannen über den Atlantik bis zu Adele. Also sagt uns der Film musikalisch viel und politisch, oder ist es dann doch so ein Griff in die Vintage-Kiste?
Ich würde sagen, beides. Was daran auch interessant ist, und das ja vielleicht auch dann ein bisschen oder oft vergessen wird, auch weil man musikgeschichtlich immer so im Augenblick ist, wie diese ganzen schwarzen Musikgenres, wie eng die auch beieinander sind, ja. Angefangen vom Gospel, dann eben über Motown, und dann hast du am Schluss bei The Fifth Dimension und du hast Sly and the Family Stone, die Anfänge von Funk, und dann diese Anspielung auf Gil Scott-Heron, wo dann so die Anfänge von Hip-Hop schon da sind. Also insofern, ich mir, ist es sozusagen beides. Es ist nicht nur Nostalgie, sondern auch sozusagen so ein bisschen sozusagen Bewusstseinsbildung dafür, wie eng schwarze Kultur, schwarze Musik so zusammenhängt und verwoben ist. Ne?
Mhm. The Fifth Dimension ist natürlich auch nochmal ein gutes Stichwort, das auch sozusagen als quasi verbindendes Element, denn die haben ja beim Harlem Cultural Festival auch unter anderem das Stück Age of Aquarius gesungen, aus dem Musical Hair, was ich glaube, auf einer Schallplatte meiner Eltern mit 5 oder 6 zum ersten Mal gehört habe. Da war das noch ziemlich neu, so alt sind wir. Und das hat mich tatsächlich niemals losgelassen, obwohl ich das ganze Musical bis heute nicht gesehen habe.
Ja, das ist ganz witzig, weil die werden auch interviewt in dem Film von Questlove, und da sprechen sie darüber, wie sie aus der schwarzen Community auch sozusagen angefeindet worden sind, zum Teil, weil sie eben weiße Musik gemacht haben, weil sie dieses Hippie-Zeug gespielt haben, und sie haben dann gesagt, auf der Bühne haben sie eben sozusagen zeigen können, wie sie eben diese Musik und dieses Thema dann sozusagen reappropriiert haben und schwarz gemacht haben, und wie viel es ihnen bedeutet hat, da in diesem Park von der schwarzen Community dann sozusagen angenommen zu werden mit dem, was sie da gemacht haben. Aber das ist so eine Fußnote und der kleine Brückenschlag zu Woodstock dann auch, ne?
Vielleicht nochmal abschließend die Überlegung, könnte ein solches Festival heute stattfinden, und wer würde da spielen?
Oje, das ist eine ganz interessante Frage. Also es gibt ja jeden Sommer in diesem Park ein Harlem Jazz Festival. Oh. Ja, was natürlich einen ganz anderen Vibe hat, ne, und dann eben ganz eng auf die New Yorker Jazz Szene sozusagen begrenzt ist. Ein anderes Festival, was jedes Jahr stattfindet, letztes Jahr nicht und dieses Jahr auch nicht wegen Covid, ist das Afropunk Festival in Brooklyn. Wo zuletzt Grace Jones aufgetreten ist und sich mit ihren deutlich über 60 Jahren vollkommen entkleidet hat auf der Bühne. Und ihren, ja, aber.
Für immer Punk.
Hab ich mal gehört. Für immer Forever Punk, ja. Aber um das, deine Frage zu beantworten, also sozusagen so alle schwarzen Musikgenres unter einen Hut zu bringen heute und wer da spielen würde, ich glaube, das wäre schön, aber auch schwierig, ja.
Das glaube ich auch. Aber was ich natürlich jetzt total faszinieren will, und da du mich ja letztens schon mal eingeladen hast, möchte ich natürlich unbedingt mal mit dir zusammen in diesen Park gehen und mal gucken, was da so ist.
Also der Mount Morris oder jetzt Marcus Garvey Park ist also nach wie vor ein Zentrum des schwarzen Harlem mit viel schwarzem Leben, mit Cookouts und Musik, und selbst wenn da kein Festival stattfindet, ist es wunderbar, am Wochenende da durchzugehen und diese Vibes einzuatmen.
Gibt's den Film im Kino?
Also hier in New York ist er im Kino gelaufen. Ich habe ihn auch im Kino gesehen. War mein erster Film, den ich wieder im Kino gesehen habe seit Covid, und habe ihn natürlich auf der 125. Straße gesehen, also nur Schritte vom Apollo Theater entfernt.
Jawohl, ganz großartig. Dann hoffe ich mal, dass er auch bald bei uns in die Kinos kommt. Dieser Film braucht sicherlich nicht synchronisiert zu werden. den muss man im Originalton hören. Sagst du noch mal den kompletten Titel für unsere Hörer?
Der komplette Titel ist Soul of Summer und der Untertitel The Revolution That Could Not Be Televised.
Okay. Ja, vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr dürft uns auch mal eine Mail schreiben, wie es euch gefallen hat, oder Themen vorschlagen, über die wir reden möchten. Die Mailadresse fällt mir gerade nicht ein.
Meine Mailadresse würde funktionieren, sebmoll@me.com.
Gut, das war Folge 3 von Manhattan Transfer. Und in einigen Wochen gibt es dann die nächste.
Bis dann, hat Spaß gemacht.
That concert took my life from black and white into color.
We wanted progress. We are black people and we should be proud of this.
We were coming together to say this was our world and how beautiful it was.
We're gonna try to sing a song together. Don't wait for your neighbor, because your neighbor might be waiting for you.
We believed in what we felt in here. So when we went up, let's go do it.